Jahre Popkultur. Herzlich willkommen zu
1000 Jahre
Popkultur.
Ja. Ja, herzlich willkommen nochmal oder schon wieder zu den 80ern, ne?
Ja.
Ja, können Sie noch nicht ganz abstreifen.
Nein, wir hatten es ja schon gesagt, es wird ein Addendum geben.
Vielleicht sogar mehrere.
Auf ewig.
Auf ewig. Addendum.
Erstmal ein Schlückchen Kaffee.
Forever, ja.
Ja.
Kaffee bin ich dabei.
Wie sagt man, Koffein oder ohne? Kaffeehaag?
Kaffeehaag, also dein Kaffee.
Ja, schmeckt wie
Jakobsgrün.
Genau, ach so. Ja, und deine Gardinen, sind die mit Ado gewaschen worden?
Da ich keine Gardinen habe.
Ach so. Wo lebst du denn? Außerhalb der 80er?
Außerhalb der 80er, wobei, ja, so an der Schwelle zwischen 70er und 80er.
Ach so, ja? Ah ja, gut. Dann bleiben wir da doch mal direkt.
Jalousie.
Jalousien, wie man hier zu sagen pflegt.
Genau,
ne? Ihr wisst ja, eigentlich heißt es Jalousien. Aber
heißt es, ne?
Ja.
Ja,
und Joghurt heißt auch Joghurt und nicht Joghurt.
Joghurt, nee, das sage ich auch nicht.
Sagst du
Joghurt
nicht?
Möchte ich nicht,
nein. Nee, nein. Aber sagt man hier durchaus in unserer Gegend, ne? Jalousien und Joghurt.
Jalousien.
Ja, und Schwatz.
Und Chaiselong.
Wenn man dann eine hat.
Ja, wenn man eine hat, was
eine
war
Schwatze.
Das eigentlich nochmal?
Ist das nicht so eine Liege?
Eine Ottomane?
Ja, sowas in der Art, genau.
Okay. Mhm. Übrigens auch ein Begriff, den ich erst in meiner Fotoausbildung gerafft habe.
Ottomane, du hast immer, es wäre ein Typ, ein Ottomane halt, ne?
Kein Egomane, sondern Ottomane.
Ja.
Genau. Ja, also wir haben noch einiges zu erzählen zu den 80ern, das haben wir letztes Mal schon gemerkt. Und dementsprechend, wie das bei allen unseren Jahrzehntfolgen so ist, gibt es ein Addendum. Und so auch jetzt hier. Und was gäbe es Schöneres? Nee.
Doch.
Was gäbe es denn Schöneres als einen Einstieg über eine Jahreszahl zu nehmen?
Ja.
Weil letztes Mal haben wir, glaube ich, nur zwei Jahreszahlen uns genau unter die Lupe genommen. Ich glaube 84 und ich weiß gar nicht mehr was, 82 oder 81.
Mhm.
Auf jeden Fall. Ne? Diesmal würde ich gerne mitten in den 80ern beginnen, nämlich 85. Und 85 ist, glaube ich, auch bei dir so eine Zahl, die ist wahrscheinlich an einigen Ecken und Enden noch sehr präsent, könnte ich mir vorstellen. Wenn ich jetzt gleich in die Zusammenfassung gehe, wirst du es...
Ja, kann sein, als Zahl finde ich 85 nicht so ansprechend. Weiß ich, das hat man ja manchmal so mit Zahlen.
Ja,
ne?
Nee, das stimmt. Die Zahl an sich ist erstmal so, sagt erstmal noch nicht so viel aus. Aber wenn du gleich erfährst, was in 85 alles los war, nämlich gleich der Anfang schon, ist eigentlich ein Anfang, der würde definitiv unter Guilty Pleasure fallen, wenn wir das Stück spielen würden. Nämlich Opus singt Life is Life.
Geil.
Ne? Und mit dem Ohrwurm landete diese österreichische Band 85 einen waschechten Nummer 1-Hit.
Ja.
Schweden, Frankreich, England und sogar die USA feierten diesen Smash-Hit. Und das war schon mal eine Sache, die kriegt man nicht aus dem Brain.
Mhm.
Ne? Genauso wie, dass Boris Becker in Wimbledon über Nacht zum Tennisstar wurde.
Mhm.
War auch 85, ne? 17 Jahre war er da alt. Und die Schwarzwaldklinik wird 85 gebiegene TV-Unterhaltung.
Ja.
Ne? Nicht nur die wurde erstmals ausgestrahlt übrigens, sondern auch die Lindenstraße, also TV-technisch auch ein sehr erfolgreiches Jahr in Deutschland.
Mhm.
Ne? Serie wird Kult. Ne? 2020 übrigens wird die letzte Folge ausgestrahlt, also nächstes
Lindenstraße.
Jahr.
Lindenstraße. Mhm.
Dann soll das Ganze schon enden. Ja, ist auch gut. Verfolgst du es noch?
Nein.
Nein.
Ich auch nicht. Aber ich habe es phasenweise verfolgt.
Hast du?
Ja,
bis
du
wann?
Nicht.
Nee.
Ich habe es, als es anfing,
verfolgt. Auch verfolgt.
Mhm. Und irgendwann waren meine Eltern, glaube ich, raus, weil sie das doof fanden, so diese ewigen Seriengeschichten. Und dann habe ich Anfang der 90er noch mal so ein, zwei Jahre geguckt.
Mhm. Ich glaube, so ähnlich war es bei mir auch. Es gab dann ja diese Kontrahenten in den 90ern namens Marienhof. Ne?
Ja, das habe ich nicht so...
Ja, das hat mich dann irgendwann abgelöst.
Warte, Verbotene Liebe habe ich, glaube ich, eine Weile geguckt.
Das hat mich nicht so...
Ja.
Wobei, was gab es noch?
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das habe ich nie geguckt.
Nee, ich auch nicht. Mhm. Das hat aber unser gemeinsamer Freund, Herr Mamula,
ja.
sehr aufgesogen. Genau.
Guck, hätte ich das damals gewusst, hätte man ihn damit veräppeln können. Ja, obwohl, genau. Nee, damals hat ja jeder irgendwas geguckt.
Ja, genau. Ja. Aber es gab unheimlich viele von diesen, ja, was waren so, Sitcoms,
Soap, Daily Soaps. Nee,
Daily Soaps, mhm. Genau. Daily tägliche Seife. Genau. Ja, das Wrack der Titanic wird auch 85 wieder entdeckt. Das ist ein Sensationsfund damals gewesen, bis heute. Ja, dann Michael Gorbatschow sorgt für frischen Wind in der Politik, ne? Mhm. Mit Perestroika und Glasnost. Live Aid in London und Philadelphia wird im Jahr 85 veranstaltet, mhm, von Herrn Geldof. Mhm. Und ja, da gab es dann diesen ganz legendären Auftritt auch von Queen im Wembley Stadion. Das war auch 85. Und Whitney Houston gelingt mit 20 Millionen verkauften Tonträgern das bis dahin erfolgreichste Plattendebüt.
Ah, super.
Auch 85. Mhm.
Meine Schwester hat die Platte noch.
Ja, ja, die Whitney, ne? Hieß ja die auch einfach nur, ne?
Wieso genau hieß, weiß ich gar nicht mehr.
Mhm. Ich glaube, ich weiß noch, wie das Cover aussieht.
Mhm, so bräunlich, ja, mit ihrem Bild in der Mitte.
Genau, da war sie auch noch recht glücklicher Mensch, glaube, ja, ich. Mhm. Dann ist das ja leider irgendwann sehr tragisch zu Ende gegangen. Ja.
Bobby Brown.
Ja.
Bobby Brown, so hieß der, ne?
Ich glaube, ja. Stimmt.
Ja.
Ja. Die Superhits des Jahres, ja, habe ich schon gerade gesagt, Life is Life. Noch ein weiteres Guilty Pleasure vielleicht, You're My Heart, You're My Soul, auch 85 rausgekommen. Und 19 von Paul Hardcastle, mhm, auch ein Knaller, mhm, habe ich damals auch richtig abgefeiert. Rock Me Amadeus, mhm, von Falco, auch richtig abgefeiert.
Das auch Ding. International.
Ja. Mhm. Und von Fräulein Sandra, Maria Magdalena.
Ja, super.
Auch großartig. Sandra war ich auch ein bisschen verliebt damals.
Ja, die hatte auch einen hübschen Gitarristen.
Ehrlich? Mhm. Den habe ich nicht mehr, ja, auf dem Schirm. War aber nicht
Michael Kretschmer. Weil du nur auf Sandra gestartet hast. Nee, das war ja eher Real Life.
Genau, aber der hat ja auch mit performt in dem Song. Der hat ja auch mit Lyrics übernommen. Zusammen.
Ach so, im Hintergrund dann.
Genau, sozusagen. Zusammen übrigens mit Hubert Kemmler alias Hubert K.
Aha.
Die haben das zusammen produziert.
Ach, sehr
Hubert K. und Michael Kretschmer. Da wollte ich eigentlich später noch drauf kommen.
Ja, cool.
Ich habe das jetzt schon mal vorweggenommen. Mhm. Mhm. Und ich wollte auch zu Life is Life noch mal später zurückkommen, aber dazu dann später.
Dazu habe ich auch was zu erzählen, aber das können wir auch später dann besprechen.
Ja, okay, sehr gerne.
Eine Anekdote aus meiner Kindheit.
Super, ja, super. Vielleicht passt die ja zu der.
Vielleicht.
Ja, das ist sehr schön. Dann gehen wir doch mal ins Jahr 86. Ja. Da war der Name der Rose in die Kinos, kam da in die Kinos und war relativ schnell ein absoluter Filmklassiker.
Mhm.
Hast du auch gesehen, ne?
Gesehen,
ja,
und das Buch tatsächlich erst vor 2 Jahren oder
das
so gelesen.
Das habe ich leider nie gelesen. Das soll sehr super sein. Das wurde mir auch schon so oft ans Herz gelegt zu lesen. Ich habe es bis heute noch nicht gelesen. Mhm. Mhm. Ja, der Film war auch schon großartig. Ja. Allein schon mit Sean Connery, ja, die Besetzung war einfach...
Christian Slater.
Genau, Christian Slater. Und,
ja,
es waren noch 2 Leute, die dann auch später total durchgestartet
sein, ja.
Genau. Ja, Tschernobyl war 86. Hatten,
ja,
wir ja schon mal,
genau,
kurz thematisiert. Ne? Leider ganz traurige Geschichte. Prince Andrew und Sarah Ferguson geben ihre Verlobung bekannt.
Mhm.
Und der Bruder von Charles verlobt sich eben 86 mit Sarah Ferguson und die Windsors geben die Verlobung unter anderem mit
über
einem,
Twitter bekannt.
Mit einem relativ, ja, ikonischen fast schon Bild ging damals durch die Presse. Da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie finde, aha, so als YouTube-Link. Vielleicht hat irgendeiner sich die Mühe gemacht und da mal eine Slideshow von gemacht. Werde ich mal recherchieren, mhm, ob es das gibt. Also das kennst du auf jeden Fall auch, das Bild, hundertprozentig. Ja, dann ein Albtraum im Jahre 86. Weißt du nicht, ob du dich daran erinnerst?
Das Challenger?
Ja, ganz,
mhm,
genau. Das Challenger-Unglück.
Darf ich dazu was sagen?
Ja.
Es gibt Untersuchungen zum Thema Erinnerung. Erinnerung.
Ja.
Und zwar sind Personen befragt worden, direkt nach dem Challenger-Unglück,
ja,
wie sie das erlebt haben,
ja,
als Normalos sozusagen über das Fernsehen und so,
ja,
weiter. Und die haben das dann zu Protokoll gegeben. Und wenige Monate, glaube ich, später sind die gleichen Personen erneut befragt worden und die haben da schon andere Aussagen gemacht.
Ah.
Stichwort Erinnerung, wie sich das eben dann auch durch Bilder, die man dann dazu im Fernsehen und,
ja,
so immer verändern und so, ja.
Wie war da der Tenor? Also wie war da, gab es da irgendwelche, also war das eine damals krasser und das zweite?
Das weiß ich nicht mehr. Ich habe das vor ein paar Jahren mal gelesen und fand es irgendwie ganz abgefahren.
Mhm.
Vielleicht finde ich ja diese Studie nochmal.
Ja, das wäre interessant.
Verlinken.
Mhm. Also mich hat das als Kind erschüttert auf jeden
Fall. Ich
fand
es auch gruselig, ja.
Das war echt richtig heftig.
Die hängen das
Bild. Ja, zack, weg war's.
Ja, genau so war das, ja.
Mhm. Ja, dann hat Herr Messner den Mount Everest, genau, ohne Sauerstoffmaske bestiegen, war danach der berühmteste Bergsteiger aller Zeiten. Und das dritte Studioalbum von Madonna beschert der Sängerin 86 den absoluten Durchbruch, sowie einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde, weil das Album schafft es in 28 Ländern auf Platz 1 der Albumchart.
Welches Album? Hast du sie nicht notiert?
Ich nicht notiert. Ich werde gleich, wenn wir ein Musikstück spielen, da nochmal drauf zurückkommen. Ja, in den USA wird die Rock'n'Roll Hall of Fame eingerichtet im Jahr 86. Die Krimiserie Miami Vice kommt ins deutsche Fernsehen und wird auch ein absoluter Gassenhauer. Durfte ich damals natürlich nicht sehen. Ja. Habe ich aber trotzdem. Heimlich unter der Bettdecke mit meinem Schwarz-Weiß-Fernseher. Genau. Und das Musical Phantom der Oper von Andrew Lloyd Webber wird auch 86 Uhr aufgeführt. Die Superhits des Jahres sind nochmal von Onkel Falco, Genie. Du mir ja freundlicherweise die Maxi-Single hast zukommen lassen. Midnight Lady von Chris Norman. Und Lessons in Love von Level 42. Ja. Sam Cooke's Wonderful World stammt eigentlich von 1960, schafft es aber 86 auf Platz 6. Warum?
Werbung.
Genau. Ja. Welche?
Levi's.
Natürlich. Ja. Genau. Siehst du, du weißt auch noch einiges. Ja, das war erstmal so zusammengefasst, diese beiden Jahre.
Nicht schlecht.
Die schon eine ganze Menge an wirklich krassen Sachen einfach...
An bleibenden Sachen auch mitgebracht haben.
Total, ja. Die Strahlung von Tschernobyl haben wir bis heute. Also ist schon...
Manche holen sie sich heutzutage direkt ab.
Ja, mein Bruder zum Beispiel.
Was?
Er war kürzlich da.
Nein.
Ja.
Ich dachte, sowas machen nur Verrückte.
Ja, passt ja.
Erzählst du mir später im Off nochmal.
Er ist hingeflogen, ja. Genau. Ja, das erstmal zu diesen beiden Jahren. Mhm. Ich würde erstmal die Staffel abgeben an dich.
Merci. Ich habe mir nochmal angeguckt, wir hatten ja schon für die 60er Jahre geschaut, was denn so gegessen wurde. Und auch in den 80er Jahren hat man nicht gehungert, teilweise schon, aber man hat auch kräftig zugelangt.
Ja.
Und bestimmt wirst du dich auch noch gut erinnern, was so Lebensmittel-Hits waren jener Zeit. Also ich will jetzt gar nicht unbedingt auf bestimmte Produkte eingehen, es sei denn, du hast irgendwie was dazu beizusteuern und sagst, das war,
also mir
das habe ich ständig gegessen.
Wenn ich an die 80er denke, fällt mir spontan immer Langnese ein, weil die Werbung auch so präsent ist noch. Also das komplette Eissortiment von Langnese war einfach...
Kannte man auswendig, ne?
Ja, genau.
Also. Das fiel mir dann auch noch ein, dass dann ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das überall so war, deutschlandweit in Kinos, als dann die Langnese-Werbung kam, die ja auch immer ein Knaller war.
Ja,
ne?
Hat man sich mal drauf gefreut.
Genau, und dann kam immer ein Eisverkäufer noch.
Ja.
Es war...
Stimmt.
War in allen Städten so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ist es heute teilweise sogar noch so. Ne? Es gibt manchmal wirklich noch
Manchmal gibt es ein Päuschen,
oder das,
dass man dann kurz rausgehen kann, um sich sein Eis zu holen.
Das Licht noch mal kurz an.
Ja,
jetzt fangt doch endlich an.
Ja, nee, aber ein paar laufen noch und holen sich was.
Genau. Ach ja, ein Eis, das hatte ich ganz vergessen. Ja,
dass man sonst nie isst,
genau.
Dann isst man es.
Ja, heute ist Ben und Jerry, oder?
stimmt. Die 80er Jahre waren das Jahrzehnt, in dem Tiefkühl- und Fertigprodukte aber so richtig reingehauen haben. Also die gab es natürlich auch schon vorher, aber nicht so verbreitet wie in den 80er Jahren.
Ja.
Beispielsweise die Tiefkühlpizza.
Oh.
Die erste gab es ab 1970 tatsächlich schon.
Sag es, war es Dr. Oetker schon?
Naja, also du bist dann nicht ganz... Also 1970, glaube ich, weiß ich nicht, wer damit angefangen hat, aber 1985, also unser Jahr, das du gerade schon genannt hast, kam Dr. Oetker mit der Ristorante-Pizza raus.
Ach, echt? So lange?
Und die hat alles
schon
verändert. Ja, also von da an ging es ab. Alle haben nur noch Pizza in den Ofen geschoben. Und Wagner hat aber im gleichen Jahr nachgezogen.
Ja.
Und bis heute sind die zwei führenden Tiefkühlpizza-Marken, muss man sagen.
Wir kommen ja aus der Stadt des Doktors. Ne? Also
richtig,
insofern, wir haben das natürlich hautnah hier erlebt.
Genau. Weißt du denn, oder kannst du dir vorstellen, was bis heute der beliebteste Belag auf einer Pizza ist? Tiefkühlpizza.
Also ich tippe mal, es ist jetzt nur Mutmaßung, aber ich tippe mal, dass es die langweilige Salami-Pizza ist.
Genau, die ist es. Ist das nicht merkwürdig?
Ja, strange.
Ich kenne niemanden, der Salami-Pizza isst und trotzdem ist es die beliebteste. Ich
versuche immer zu meiden.
Ja, was magst du denn an Belag?
Boah, also ich bin da ja sehr experimentierfreudig durchaus auch. Also ich mag zum Beispiel gerne auch mal, wenn Hähnchen da drauf ist.
Ach,
oder,
echt?
Ja. Oder wenn es jetzt ein Klassiker ist, dann liebe ich Thunfischpizza. Die finde ich großartig. Ich mag aber auch einfach eine nur mit was weiß ich, Fungi oder mit Spinaci. oder, also es gibt wenig, was ich da da nicht mag, muss ich ehrlich sagen. Was hast du denn für ein Favorite?
Also, die gibt es leider nicht unbedingt als Tiefkühlvariante, aber ich mag die mit Sardellen.
Das ist meine Favorite-Pizza. Ja, Sardellenpizza, ne? Oder am besten noch Kapern da drauf.
Ja, Kapern, die kann irgendwer anders dann essen. Ehrlich? Du dann?
Ja. Echt? Okay. Mm, ja. Aber Oliven dürfen mit drauf sein?
Nein, das ist doch das Gleiche in Grün.
Oder Schwarz.
In Schwarz, genau.
Und Schwarz haben wir ja schon drüber gesprochen.
So. Also ich finde, Oliven.
Geil, das ist
ja abgefahren. Hat mich bisher nie jemand von dazu bekehren können. Ich finde immer, diese Konsistenz ist, als würde man in einen Delfin beißen.
Ich habe noch nie in einen gebissen, aber vielleicht mache ich das.
Also das ist nichts für mich, aber eben wie gesagt, mit Sardellen finde ich super.
Geil, das ist abgefahren. Geil, ich kenne sonst niemanden, der Sardellen.
Wenn dann so Rucola mit bei ist, also eher schlicht und ein bisschen Parmesan drüber gestreut, ist super. Knoblauch natürlich nicht zu vergessen.
Muss rein, ja.
Lecker.
Einfach um das Aroma nochmal rauszustreichen.
Überhaupt Meeresfrüchte finde ich geil auf Pizza.
Finde ich auch geil.
Das sind so meine zwei Favorites.
Aber abgefahren, weil ich glaube auch, eine Sardellen in Tiefkühl wird auch nicht geil sein. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Stimmt.
Ne, weil die müssen frisch sein. Ich glaube, wenn die TK sind, dann ist das schon nur noch halb geil.
Ja, das stimmt.
Ja. Also habe ich auch noch nie gesehen. Gibt es, glaube ich, nicht. Meeresfrüchte gibt es ja. Ne?
Ach,
Meeresfrüchte-Pizza, ja, von Froster. Die ist ja richtig schweineteuer.
Okay.
Ich habe gleich ein bisschen Schleichwerbung gemacht. Also ich finde aber auch, eine TK-Meeresfrüchte-Pizza ist einfach auch nicht das gleiche wie eine richtige.
Weil es zu wässrig ist, oder?
Ja, weil einfach das vieles verliert, einfach das Aroma, so Muscheln oder so. Ne? Was ich zum Beispiel an Meeresfrüchten nicht so gerne mag, sind diese Saugnapfarme von Calamaris.
Ja, die sind zu hart, ne? Das ist so wie so Zahnstocher.
Ja, das ist so, als würde man auf irgendwas von Katjes beißen, was aber irgendwie falsch fabriziert wurde und dann kommt man da nicht so durch.
Delfine und Katja jetzt auf Pizza. Ja.
Das sind so real Meeresfrüchte.
Genau. Ja, wie gesagt, also die war der Mega-Renner.
Ja.
Aber auch andere Sachen wie Tiefkühlbaguettes beispielsweise.
Ja. Bistro.
Bistro, genau. Oder Fischstäbchen, Spinat mit dem Blub, ganz bekannt. Ja. An Fertigprodukten gab es die Backmischungen, Dosen, Fertiggerichte, Pulver für Soßen und Puddings. Und natürlich, was es dann auch nochmal gab, wenn man jetzt auswärts essen ging, die ganzen Burgerketten. Also klar, McDonald's war dann plötzlich in jedem Kaff vorhanden, mehr oder weniger.
Gab's überall,
Genau, Burger King zog dann irgendwann nach.
Ja.
Und ganz wichtig, die Mikrowelle nahm Einzug in deutsche Haushalte. Und tatsächlich aber auch erst später, als man eigentlich vermutet hatte.
Ja.
Also Japan und USA waren da schon in den 70ern ziemlich weit vorne mit Mikrowelle.
Okay.
Mhm. Also gerade Japan hatte dann irgendwann, weiß ich nicht, jeder zweite Haushalt hatte dann eine Mikrowelle schon Ende der 70er Jahre.
Krass.
In Deutschland war man auch zuerst davon ausgegangen, aber das zog irgendwie nicht, weil die Leute doch zu viel Schiss hatten vor den möglichen. Genau, ja, richtig. Es ist ja auch komisch.
Ja, es ist gruselig.
Es ist
heute
komisch.
Auch
nee, würde ich auch nicht machen.
Nee.
Also das finde ich nicht in Ordnung.
Da brennt dir oben auch schnell was durch.
Das ist nicht normal, wenn da irgendwie, weißt du, ein Wasser in 30 Sekunden heiß wird.
Ja, es ist schon strange.
Das
ist genauso strange wie der Teilchenbeschleuniger.
Ist das so?
Ja. Überleg mal, der läuft unter zwei Ländern durch, ist über 30 Kilometer.
Das ist komisch, oder?
Was
Telefon ist aber auch merkwürdig.
Ist auch strange.
Aha.
Ja, Internet auch.
Radio. Naja, jedenfalls.
Wir haben da was angestoßen.
Ja. Ab 1984 ließen sich aber auch Leute in Deutschland bekehren und die Mikrowelle nahm reißenden Absatz. Und natürlich hatte das auch damit zu tun, also auch wir hatten früher eine Mikrowelle.
Ja,
Mama und Papa beide gearbeitet, Kinder mussten ja irgendwie auch was essen, was warm ist und so. Ne?
Etwas Warmes
und
braucht der Mensch.
Etwas Warmes braucht der Mensch, ja. Und das lieferte die Mikrowelle.
Ja.
Ganz oft war es ja auch in Öfen schon verbaut oder in...
Stimmt, es gab so Multifunktionsgeräte.
Ja, genau.
Mein Onkel hat natürlich wieder das Heißeste vom Heißen, irgendwas von Siemens, so ein Ding. Das war einerseits ein Grill, aber gleichzeitig auch eine Mikrowelle. Da konntest du auch Pizza drin
Wir
machen.
Wir hatten irgendwann auch einen Ofen, wo dann eine Mikrowellenfunktion mitgearbeitet war, ja.
Das war so krass, weil, ich weiß, sie hat er mir dann irgendwann vermacht, als er sie nicht mehr brauchte. Weiß nicht, ich war erst total angetan davon, weil da konnte ich eine Pizza innerhalb von 5 Minuten klar machen. Im Ofen brauchte die 15
Minuten. Als Student dann wahrscheinlich, oder?
Ja,
oder Auszubildender oder so, ne? In einem Alter,
Ne, und die hatte auch so einen drehbaren Teller und dann hast du die Pizza da einfach auf so einen Extra-Teller, der war dabei, draufgelegt. Ja, und dann war die 5 Minuten später.
Genau, das drehte sich immer oder dreht sich immer noch vermutlich, ne? Weiß ich nicht, ob das noch so ist.
Ich glaube schon, ja. Aber das war auch der einzige Grund, warum ich eine Mikrowelle noch später noch genutzt habe. Nur für diese Pizza.
Ja, siehst du.
Oder um einen Körnerkissen aufzubilden.
Ja, dafür ist es wirklich sinnvoll, ne? Dafür extra einen Ofen anzuschmeißen.
Scheiße. Du musst schon allein 20 Minuten vorheizen, dann musst du das nochmal 20 Minuten da rein.
Dann macht es mehr Sinn, das auf Heizung zu legen oder so.
Genau, und dann pennst du ein und dann geht das Ding in Flammen auf.
Ja, genau.
In der Zwischenzeit ist mir auch schon
Im
passiert.
Im schlimmsten Fall, Naja, und dann, was gab es noch? Leitprodukte zum Beispiel. Jo. Die haben auch,
gingen die da auch schon mega los, ne?
Ja, genau, Natrien zum Beispiel. Ja. Da kannst du auch an Werbung erinnern und so. Kanderell. Das ging in den 80ern. Bitte was?
Kanderell.
Kenne ich gar nicht.
Das ist Stoff von Kanderell.
Ach so.
Das war so ein extra Ding.
Aha.
Ein bisschen teurer, ein bisschen feiner.
Hatten wir nicht.
Nee, wir nicht. Aber die Werbung gab ist es mir noch präsent irgendwie. Ja.
Aber es gab auch eine Gegenbewegung.
Ja.
Also das, was wir als Naturkost kennengelernt haben und heute vielleicht eher Richtung Bio benennen würden, fing in den 80ern so richtig auch an.
Ja.
Ne? Also gab es natürlich auch schon vorher so ein bisschen, aber Naturkostläden beispielsweise nahmen oder wuchsen aus dem Boden wie Pilze nach dem Regen. Also allein zwischen 1979 und 89 erhöhte sich die Anzahl der Naturkostläden in Deutschland von 100 auf über 1000.
Boah.
Bam. Da war sie. Ja.
Das war mir auch nicht klar.
Und trotzdem war es immer noch eher so vereinzelt, ne?
Ja.
So, also ein, zwei Läden im gesamten Stadtgebiet eigentlich.
Ja, und damals auch noch mehr so, naja, nicht stigmatisiert, aber es war schon so, ja, man, es gab immer so diesen.
Die Ökos halt.
Ja,
ne?
Genau.
Es schmeckt alles auch so ein bisschen nach Pappe.
Ja, genau.
Tut es bis heute tatsächlich auch manchmal. Aber
ja, ist manchmal so, ja. Aber es gibt auch wirklich sehr geile Sachen mittlerweile.
Ja, inzwischen?
Ja.
Und dann gab es, was damit auch natürlich auch mit zusammenhing, dass vermehrt Leute Richtung Naturkost schielten, Lebensmittelskandale. Ne? Also Hormone in Kalbfleisch beispielsweise, Bakterien in Eiern, Chemie in Olivenöl und ganz lecker Würmer im Fisch.
Mm, geil.
Ja, Würmer im Fisch waren ein richtiger
Sort.
Skandal. Genau.
Ja.
Und natürlich führte auch Tschernobyl dazu, dass man ein bisschen vorsichtiger wurde, weil man nicht wusste, was ist mit dem Salat und mit der Milch los, sind die verstrahlt oder nicht.
Stimmt, ja.
Ja,
das im Dunkeln oder nicht?
Bitte was? Ja.
Leuchtet's im Dunkeln oder nicht?
Das war mein Input zum Thema Essen.
Ja.
Und ich würde gerne nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, das ich eigentlich schon in der letzten Episode behandeln wollte, aber dann.
Bitte.
Warte, ich muss ein Schlückchen Kaffee nehmen. Moment.
Ein bisschen Pausenmusik.
Mhm. Ja, da bin ich wieder. Du hast vorhin ein Stichwort genannt, 1985.
Ja.
Und zwar Live Aid.
Ja.
Ich finde, auf das Thema Charity-Konzerte und Charity-Singles müssen wir dann mal ganz kurz eingehen.
Super.
Weil auch das war in den 80ern wirklich präsent, muss man sagen. Obwohl es aber Charity-Konzerte auch schon vorher gegeben hat, die aber gar nicht so furchtbar bekannt sind.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, es gab zum Beispiel 1970 bereits das Festival for Peace.
Sagt
dir das was? Mir sagt das zum Beispiel gar nichts im Vorfeld.
Doch, sagt mir was.
Das ist im SheStar Stadium in New York aufgeführt worden oder abgehalten worden. Und zwar mitorganisiert von Peter von Peter, Paul and Mary.
Ach, guck,
den gab es also auch alleine.
Tatsächlich.
Ja,
Peter. Peter Shaw von den drei Fragezeichen.
Ja, nee, das war der andere Peter.
Ja, ja.
Und es traten Leute auf wie Janis Joplin, Steppenwolf und so weiter mit 20.000 Zuschauern. Und ein Jahr später gab es das Konzert vor Bangladesch.
Ja.
Das ist vielleicht auch ein bisschen bekannter.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. War aufgrund von irgendeinem Unglück auch, ne? Da war irgendwas passiert, ne?
Ich meine, es wäre irgendwie eine Menschenrechtsverletzung oder so, dahinter gewesen. Ja.
Dann war das mit dem Unglück doch später.
Vielleicht auch nicht. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch.
Okay.
Jedenfalls gab es Anlass, Bangladesch zu unterstützen.
Ja.
Und da hat sich unter anderem, wer könnte es anders sein, George Harrison zusammen mit Ravi Shankar gedacht, komm, da müssen wir irgendwas auf die Beine stellen.
Ja.
Das haben sie auch gemacht. Es gab insgesamt 2 Konzerte. Insgesamt gab es auch eine Platte dazu, die das Ganze begleitet hat im Nachhinein.
Ja.
$250.000 wurden für UNICEF gesammelt und gespendet. Und es trat eine Art Supergroup auf, bestehend aus Eric Clapton, Ringo Starr und anderen. Sagt dir das was?
Ja, das sagt mir was.
Das ist dann wahrscheinlich das, was für dich hängen geblieben
genau,
ist. Ne?
Genau, genau.
Ja.
Das ist lustigerweise auch, die kennen gar nicht unbedingt alle diese Supergroup, obwohl da wirklich eigentlich nur Superstars drin waren. Ne?
Mhm. Und die sind dann auf der Platte vertreten, vermutlich auch. Ne?
Mhm, mit Sicherheit.
Ja. Dann kam es im April 78 zu einem nächsten großen Charity-Konzert, nämlich Rock Against Racism in London.
Ja, das sagt mir nichts.
Da gab es, das war im Victoria Park, es kamen 100.000 Leute und aufgetreten sind The Clash, Sham 69 und andere Rock- und Punk-Größen jener Zeit.
Ja.
So, und dann war erstmal 7 Jahre lang Pause, bis dann Live Aid um die Ecke kam und alles irgendwie weggepustet hat.
Ja.
Du hast es ja gerade schon kurz erwähnt, es waren 2 Konzerte, die parallel stattgefunden haben. Nämlich eins im Londoner Wembley Stadium und das andere in Philadelphia.
Ja.
In London waren 70.000 zugegen, in Philadelphia 100.000 Zuschauer und das Ganze war. Ich meine, wir erinnern uns bis heute daran, oder? Also es sind Bilder, die man so schnell nicht vergisst, muss man wirklich sagen.
Nee,
ja. Du hast auch schon gesagt, wer steckte dahinter? Natürlich Bob Geldof.
Ja.
Und wie kam es dazu? Ein Jahr vorher hatte es bereits Do They Know It's Christmas gegeben, ja. Ne? Die Charity-Single.
Genau.
Um die Hungersnot in Äthiopien finanziell ein bisschen abzumildern. Mhm. Oder ja, da ein bisschen unterstützend zu wirken für die Menschen dort. Und dieses Lied war einfach super erfolgreich. Und als dann Culture Club, beziehungsweise Boy George, das Stück aufgeführt hat, bei irgendeiner Sendung, keine Ahnung, ging das Publikum mega ab, hat mitgesungen und da kam die Idee auf, dass Boy George meinte, ey, komm, Bob, daraus muss man noch was machen. Das ist ein Momentum im Moment mit dieser Single. Ne?
Ja.
Können wir daraus nicht irgendwie was Größeres stricken? Und so war die Idee eines Konzerts geboren. Das Ganze fand statt mit 10 Wochen Vorbereitung. Relativ gering, muss man eigentlich sagen, wenn man bedenkt, was für ein mega Aufwand das gewesen sein muss, allein technischer Art.
Ja,
ne?
Wahnsinn.
Wirklich Wahnsinn. Bob Geldof und Mitch Hewer, den wir ja auch noch kennen.
Guck mal,
ne? Genau, die beiden waren die Federführenden. Ja, richtig. Und insgesamt gab es 1 Milliarde Zuschauer weltweit. In 110 Ländern wurde das Konzert live oder die beiden Konzerte live übertragen.
Ja.
13 Satelliten wurden dafür aufgestellt.
Boah.
Und insgesamt gab es in 40 Staaten Telefonaktionen, wo dann Prominente Geld nochmal, wie man es auch heute noch kennt, quasi am Telefon live gesammelt haben.
Alles klar,
mhm.
Geil.
Also es war ein Mega-Erfolg. Wer war dabei? Madonna, Elton John, Run DMC, Duran Duran, Tom Petty, Neil Young, Bryan Adams, Mick Jagger. Und es ist gerade schon erwähnt, Queen, die davor so ein bisschen eine Flaute hatten und dann eben diesem Mega-Auftritt, wo sie vor allem Klassiker gespielt haben, zurückkamen.
Ja.
Das war dann auch nochmal für Queen nochmal ein Mega-Karriere-Push und die zweite Hälfte der 80er, da hatten die dann ja auch noch so den einen oder anderen Hit.
Ja, auf jeden Fall.
Bis es dann zum zu frühen Tod von Dings hier.
Ich kann mich noch erinnern.
Wie hieß er denn?
Freddy.
Freddy.
Alter. Ich kann mich noch erinnern, Ende der 80er oder Anfang der 90er kam The Miracle raus, die Platte, das Album.
Ach so, siehst du das Album, okay.
Das war noch so, das habe ich noch mitgenommen, weil das war noch ziemlich cool. Und ich glaube, danach kam dann schon Innuendo und ich glaube, das war die letzte.
Mhm.
Die war dann schon, fand ich nicht mehr, die war auch noch bestimmt gut, waren noch ein paar bekannte Dinger noch drauf. Aber da merkte man auf jeden Fall auch schon so allein performance-technisch und stimmtechnisch, dass er so schon so dem Ende zuging. Ne?
2 Freunde von uns, die wahrscheinlich nicht namentlich genannt werden müssen, möchten, hatten ja eine Phase, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, die ja wirklich immer, wenn Queen auf irgendeiner Party lief, die Party verlassen haben.
Ja, kenn ich die beiden Freunde.
Ja, kennst du, ne?
Würde ich wahrscheinlich ähnlich handhaben, wobei...
Die haben das konsequent, glaube ich, dann auch durchgezogen.
Ja, also ich meine, man muss schon sagen, ich meine, die Band ist schon... Die haben schon einiges... geleistet für die Pop- und Rock-Historie, definitiv. Und Freddie Mercury sowieso, wahnsinniger
Frontman,
Performer,
ja.
Unglaublich einfach. Aber klar, irgendwann war es einfach an einigen Stellen auch so durchgenudelt und ausgelatscht.
Ja.
Und manche Sachen kann man einfach nicht mehr, also kann ich auch nicht mehr ertragen. Aber es gibt durchaus immer noch so ein paar Stücke, die ich wirklich auch immer noch geil finde, die so zum Beispiel Under Pressure mit David Bowie zusammen.
Ach so, guck, das mag ich gar nicht so.
Ah, okay.
Ich stehe auf die Schnulze We Are The Champions.
Das mag ich zum Beispiel.
Ja, ne, das mag ich viele nicht, weil ich finde das einfach super.
Das war so ein Ding, genau. Das ist auch halt auch so sehr totgespielt,
ja,
meiner
so.
Meinung nach.
Ja.
Aber gut, das sind die meisten Queen-Songs. Ne? Also auch Under Pressure ist natürlich totgespielt.
Show Must Go On.
Show Must Go On, genau. Mhm. Das war wiederum auf der Innuendo. Ne?
Das war, glaube ich, auch das letzte Stück,
genau.
Das vor Freddys Tod, glaube ich, ne? veröffentlicht wurde.
Richtig, das war auch, glaube ich, noch eins der
Dinger. Oder kurz danach sogar, ich weiß es gar nicht.
Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht genau. Naja, auf jeden Fall definitiv eine Band, die... im Olymp einfach ist.
Genau.
Also, und auch bis heute, genau, auch bis heute wirklich schwer, allein vom ganzen musikalischen Standpunkt her fast unerreicht an einigen Stellen. Gibt Bands, wo ich sagen würde, okay, die treten in die Stapfen oder sind nah dran oder sind auf demselben Level oder so. Aber es ist schon, auch mit dem Fame, den die hatten und haben, ne, das ist schon krass. Also geht schon in Beatles Richtung.
Schon einzigartig, ne?
Ja. Genau.
Ja, und...
Ja.
Insgesamt wurden 127 Millionen Dollar Einnahmen gemacht durch diese 2 Riesenkonzerte, durch die Zuschauer, die dort waren und
ist ordentlich.
Auch durch diese Telefonaktion, wo Geld gesammelt wurde.
Ja.
Und ganz kurz möchte ich auch noch schnell auf die Charity-Singles eingehen. Also das, was du vorhin auch schon kurz erwähnt hattest, was quasi der die Initialzündung war für Live Aid selbst. Do They Know It's Christmas 1984 im November 84 von Band Aid aufgenommen,
ja.
Geschrieben von Bob Geldof und Mitch Ure, also da haben wir ihn wieder, die ja. beiden haben das zusammengeschrieben.
Ey, was der alles geschrieben hat.
Ist abgefahren, ja. oder?
Unglaublich. Also das sind so Leute, die echt im Hintergrund ja. noch aktiver waren ja. als damals.
Als er, das stimmt, ja. ne? Denn Bob als mit seiner Band, da ist ja. eigentlich nur I Don't Like Mondays übrig ja, geblieben,
genau,
oder?
Genau, von Mitch Ure. Gut, Gedächtnis. Kennt man so ein paar Ultravox-Dinger noch, was ja. weiß ich, hier.
Ich wahrscheinlich gar
Him.
Nicht.
Doch, das kennst du. Ja. 100 Pro oder hier Dancing with Tears in My Eyes.
Ah ja, stimmt. Ach, das ist von denen.
Ja,
ah.
das ist von Mitch Ure.
Interessant.
Na, also der hat halt auch hier Visage, Fade to Grey, ne? Ist auch ein Ding, wo Mitch Ure mit dran gearbeitet hat. Ja. Also das sind so Sachen, der ist halt immer schon sehr umtriebig gewesen, macht auch bis heute immer noch viel, aber nicht mehr so, also ist nie so als der Frontmann oder so irgendwie in Erscheinung getreten. Ne? Ja.
Ja, auch da war der Auslöser eben die Hungersnot in Äthiopien.
Ja.
Wer war dabei? Duran Duran, Culture Club, ja. beziehungsweise Boy George, Phil Collins, Spandau Ballet, Bono, Bananarama, Holly Johnson
ja.
und wie sie nicht alle hießen. Und bis Weihnachten alleine, also zwischen November und Dezember 84, verkaufte sich die Single 6 Millionen Mal.
Boah.
Ja, sie ist bis heute die bestverkaufte Single ja. der 80er, nee, sorry, der 80er. Also sie ist die meistverkaufte Single der 80er ja. in den in UK.
Krass.
Mit insgesamt 11,7 Millionen Exemplaren. Ja. Also die Single der 80er für England.
Abgefahren.
Zu Recht,
muss ja, man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Ein Jahr später zogen amerikanische Künstler nach mit ja. We Are The World. USA for Africa hieß die Zusammenstellung an Künstlern. Natürlich, Michael Jackson und Lionel Richie waren diejenigen, die das Ganze auch mit vorangetrieben haben.
Ja.
Die Idee dazu kam aber von Harry Belafonte, der ja auch schon in den 60ern als Aktivist sich hervorgetan hat, nicht nur als Musiker.
Ja.
Und produziert von niemand Geringerem als Quincy Jones.
Oh, okay, krass.
Es gibt da, und das werden wir sicherlich verlinken, eine tolle Doku, wie die Aufnahmen entstanden sind.
Geil.
Denn man fragt sich natürlich, wie ist eine Riege an Leuten wie Stevie Wonder, ja. MJ, Paul ja. Simon, Cyndi Lauper, Tina Turner, Diana Ross, Bruce Springsteen und so weiter.
Ja.
Wie konnte man all diese Leute in ein Studio ja. bringen?
Das ist schon,
ist schon krass.
Ja. Ja.
Was man genutzt hat, war die Verleihung der American Music Awards.
Ah, okay.
Und nach der Verleihung sind alle nochmal ins Studio gestapft, krass. Also am gleichen Abend faktisch, um dort das Stück aufzunehmen.
Abgefahren.
Super, ja.
Heute machst du eine Skype-Konferenz.
Alle schicken ihr Demoband und am Ende wird es irgendwie zusammengebastelt.
Genau.
Ja. Ja. Das Stück verkaufte sich insgesamt 20 Millionen Mal, also nochmal ein ganzes Stück weit mehr. Ja, eine andere wichtige Charity-Single, die ich persönlich auch bis heute eigentlich als gut gelungen empfinde, ist Let It Be.
Ja.
Da waren auch wieder englische Künstler am Werk unter dem Namen Fairy Aid.
Ja, oh, Fairy Aid. Ja. Ja. Mhm.
Da hat es nämlich das Unglück gegeben, die Autofähre, ja. die gesunken ist zwischen Brügge und Seebrügge, mit insgesamt 193 Toten.
Ja.
Und da wurde dann eben Geld gesammelt. Mhm. Das war eben 1987. Dabei waren dann Paul McCartney selbst,
ja,
ne? Klar, als
stimmt, ja.
Autor von Let It Be.
Ja.
Boy George, Nick Kamen. Also es waren vor allem Leute, die in dem Jahr Popstars waren.
Ja.
Also Nick Kamen, ja. Mark King, Andy Bell, Pepsi und Shirley.
Ah, krass.
Gary Moore an der Gitarre.
Geil, ja.
Kate Bush, die tolle Kate Bush.
Ja.
Und einige andere. Das Video selbst finde ich auch mega geil,
ja.
weil da einfach auch nochmal die coolsten der coolen der Szene irgendwie vertreten sind.
Ja.
Curiosity Killed the Cat,
ja,
zum Beispiel.
Stimmt, auch dabei.
Die dann irgendwie bei der Aufnahme rauchen und Bier trinken. Es hat einfach was. Also, ja, das werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Das ist ein Bild
super.
Für die Götter tatsächlich. Und wie ich auch finde, eine wirklich gelungene Adaption des Stücks.
Ja.
Vor allem auch durch Boy George, muss
ja.
man sagen, der da echt nochmal Qualität reinbringt.
Definitiv, ja. ja. Geil.
Ja, das war der Bereich Charity auf der Bühne und im Studio. Ich würde auch jetzt gerne ein erstes Musikstück Stück spielen wollen. Das hat irgendwie gar nichts mit dem Thema zu tun. Stammt aber aus den 80er Jahren und zwar von 1989. Und ist ein Stück, das eigentlich schon die 90er Jahre stark vorwegnimmt,
ja.
Weil es stilprägend war für viele Britpop-Bands.
Ah, das,
das Stück ist von der Band Stone Roses,
oh, geil.
Die 1989 ihr Debütalbum rausgebracht haben,
ja.
obwohl es sie auch schon längere Zeit vorher gegeben hat. Das Stück, das wir jetzt hören, ist eine Single, die 1989 rausgekommen ist, nämlich Made of Stone.
Oh, cool. Lange nicht gehört.
Jetzt aber.
Schöner Song.
Ja.
Viel Vergnügen.
We'll be right back.
Ja, was für ein schöner Song, ne?
Finde ich auch.
Auch vor allen Dingen krass, weil jetzt, wo du es sagtest, ich wusste nicht, dass das schon Ende der 80er war. Ich dachte, hätte jetzt auch eher so auf 90 oder 91 getippt. Ja,
also das Album ist von 89, das Single selbst ist auch 89 rausgekommen. Mhm. Ich habe vorhin schon oft gesagt, ich hätte tatsächlich lieber eigentlich was anderes vom Album gespielt. Ja. Die Single... I Wanna Be Adored zum Beispiel hätte ich gerne gespielt, ist aber erst 91 als Single erschienen. Also das Album scheint ein bisschen Anlauf gebraucht zu haben, bis dann auch alle anderen bereit waren für diesen Sound, sage ich mal.
Ja.
Aber man merkt schon, es nimmt wirklich das, was man dann als Britpop kannte, krass vorweg. Und ganz viele beziehen sich, also ich glaube, Liam Gallagher bezieht sich massiv auf das Album als sehr stilprägend und viele andere Leute
passt auch.
Passt total.
Ja, absolut.
Und wie du auch schon gerade gesagt hast vorhin im Off, dass man den 60s-Einfluss auch stark merkt. Und auch das war ja bei Britpop so.
Ja, stimmt. Ne? Stimmt. Ja, super. Also durchaus eine Band, die man nur empfehlen kann. Total. Stone Roses haben einfach unheimlich viel losgetreten damals. Auch diese ganze Rave, Manchester-Rave-Szene
genau.
ne, hat sich drum geschart und so. Ne? Also es war schon eine sehr stilprägende Band.
Ja.
Ne? Haben sich auch, glaube ich, bis heute nie reunited. Ne?
Nicht, dass ich wüsste.
Mhm, eine der wenigen. Mhm. Weiß auch nicht, warum, aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja.
Ich möchte in diesem Zuge auf die Rubrik kommen, die ich letztes Mal schon anklingen lassen habe, nämlich die vergessenen Perlen.
Mhm.
Und habe ich dir ja schon erzählt, ich erzähle es euch auch nochmal mit meinem Bruder einmal die Woche, wenn wir es schaffen, ein Gathering, wo wir kochen. Und dann meistens endet das damit, dass wir uns auf YouTube Songs aus unserer Kindheit und Jugend vorspielen, die wir nicht mehr so präsent haben, Sachen, die aber trotzdem irgendwie noch so im Langzeitgedächtnis verschollen sind. Und uns ist aufgefallen, und das heißt ja letztes Mal hatten wir ja schon das Thema, als es um Italo-Pop und so ging, und Italo Disco, dass das so in den 80ern war, Musik aus dem Ausland präsenter, speziell Italien, also aber auch Frankreich. Also, also es gab auch unheimlich viele gute Sachen aus Frankreich, wo man auch heute nicht mehr so viel von mitkriegt. Und genau da möchte ich anknüpfen, in Frankreich, weil in Frankreich gab es ja durchaus einige Stars, die auch heute noch ein Begriff sind, wie zum Beispiel Desireless.
Ja, genau.
Ne, die hatte ja nun auch ein paar Hits gehabt.
Ja.
Voyage, ne? Zum Beispiel, genau, oder John. Ne? Das waren Stücke, die einfach... Wahnsinn. Also allein von der ganzen, vom Songwriting her einfach völlig andere Welten als das, was hier so herkam. Mhm. Und das genau darauf möchte ich kommen jetzt durch eine Künstlerin namens Jeanne Mars. Ich weiß nicht, ob der Name noch was sagt. Mir sagte der Name erstmal auch nichts mehr. Aber die Stücke von ihr wirst du bestimmt noch kennen. Also das, was ich jetzt hier ausgegraben habe, war auch im Zuge unseres Rehearsals letzten Mittwoch war es, genau, wo wir gekocht haben und mein Bruder packte diesen Song aus und ich durfte nicht gucken und er machte ihn an. Ich dachte, ich habe schon gleich die ersten Töne, weil ja sicher kenne ich das, aber ich wusste nicht von wem.
Ja.
Und deshalb möchte ich es euch jetzt heute ja auch nicht vorenthalten. Es werden heute noch ein paar Songs aus der Verschollen und Gut-Rubrik kommen. Dies ist der erste. Also jetzt kommt Jeanne Mars mit... Johnny, Johnny. Viel Spaß damit. Thank you.
cache sa blessure.
Journey,
genau, wie das die Franzosen so niedlich aussprechen.
Ja,
ja, Wahnsinnsnummer.
Kannte ich nicht mehr.
Ja, interessant.
Aber macht nichts. Gutes Stück ist gutes Stück.
Eben, genau. Wirklich einfach toll produzierter Pop, irgendwie so wirklich lupenreines Popstück einfach. Großartig. Und wir haben auch gerade das Video gesehen. Das Video ist auch irgendwie, ja.
Super cool gemacht. Super,
modern,
war gut. Ja, genau.
Ne?
Mhm,
genau. Ja. Damit möchte ich zu einer Band kommen. Ich hatte ja in der letzten Folge schon eine Band rausgekramt aus den 80ern, die stilprägend im Bereich Pop war. Diese Band ist es definitiv auch, aber auf eine andere Art und Weise. Denn man muss dazu sagen, dass diese Band eine Vorgeschichte hat, die quasi eine andere Band mit einschließt.
Mhm.
Und die dann aufgrund eines tragischen Vorfalls gezwungen war, aus den Scherben, die plötzlich vor ihnen lagen, entweder weiterzumachen oder das Ganze zu canceln.
Ja, ja, ich weiß schon. Mhm.
Du weißt schon,
ja.
Ne? Und das ist eine Band, die mich persönlich sehr geprägt hat, muss ich sagen. Mit 15 bin ich, glaube ich, drauf gestoßen oder 14. Und ich habe sie entdeckt, bevor ich den Vorläufer entdeckt habe. Ich glaube, ich auch schon mal in einer vorigen Episode irgendwo erzählt. Jetzt nicht in einer 80er-Episode, irgendwo in einer früheren Folge. Es geht um New Order. Und New Order sind für mich so eigentlich so eine Meilenstein-Band, weil erstmal gibt es die heute noch. Die sind tatsächlich noch aktiv. Die haben letztes Jahr tatsächlich sogar ein neues Album rausgehauen, was auch sehr gut ist. Und man muss wirklich ihnen eine Sache doch sehr zugute haben. Sie haben es geschafft, bis heute ihren Stil beizubehalten. Sie haben so eine Art von Stil geprägt, der bis heute der gleiche ist. Natürlich ein bisschen fetter produziert heute alles als damals, aber einfach eine Band, die ja auch Popgeschichte einfach geschrieben hat. Wahrscheinlich nicht so im dem totalen Zenit wie jetzt so eine Queen oder die Beatles oder so, aber durchaus schon auch in der Hall of Fame aufgenommen.
Mhm.
Ne? Wobei sie schon das Prinzip Pop so ein bisschen auf ihre Art weitergedacht haben, weil sie kamen ja nun eher aus dem Post-Punk oder aus dem Punk damals halt, ne, durch Joy Division, das war ja der Vorläufer. Und das tragische Ereignis, dass Ian Curtis sich eben nach einer Show dann das Leben genommen hatte, da standen sie dann da und ja, waren jetzt, machen wir weiter oder lassen wir es bleiben. Man muss sagen, bekannt geworden sind sie natürlich durch Blue Monday. Klar, das Stück kennt jeder.
Ja.
Das ist also auch eine der meistverkauften Maxis aller Zeiten.
Ja.
Das war auch die erste Platte, die ich von denen hatte. Und dann eigentlich bin ich erst näher eingetaucht in die Materie, als ich dann feststellte, wow, die haben ja noch viel mehr geile Songs gemacht. Und bin dann über so eine Compilation, die hieß Substance, da waren sämtliche Singles von Anfang der 80er bis, ich glaube, Mitte, Ende der 80er drauf. Und die habe ich mir damals geholt und dachte, boah, unglaublich. Und ja, dann habe ich mir eigentlich erst so nach und nach immer mehr Alben auch zugelegt und festgestellt, wow, was für eine geile Band. Und dann auch erst habe ich mich mit der weiteren Geschichte befasst und bin dann erst auf Joy Division gestoßen.
Mhm.
Jedenfalls war es so, also im Mai 80 hat sich der damalige Sänger Ian Curtis, also von Joy Division, eben das Leben genommen. Und Die drei verbliebenen Bandmitglieder haben dann aus Respekt ihr Versprechen eingelöst und haben sich unter dem Namen New Order neu formiert. Mhm. Was ja auch namenstechnisch schon irgendwie rauszuhören ist. Erst die Freudendivision und dann der neue Auftrag.
Star Wars, A New Order.
Genau. Genau. Ja, dann hat der Gitarrist Bernard Summer, der hat dann die Rolle des Frontsängers übernommen, was schon ein Bruch an sich war, denn klar, die Stimmen sind unterschiedlicher, konnte es nicht sein. Der Ian Curtis hatte eine sehr, ja, eine sehr markante Stimme auf seine Art. Bernard Summer hat auf seine Art auch eine sehr markante Stimme. Er hat nämlich eine sehr brüchige Stimme, die im Gegensatz zu dem Ian Curtis schon so wirklich der Unterschied ist, klar zu hören. Und hat dieses Prinzip, dieses eigentlich nicht singen können, aber so kultiviert, dass es so super eine Einheit mit der restlichen Musik eingegangen ist, dass es einfach ja, genial weitergeführt wurde, das Thema. Sie haben natürlich dann auch viel mehr Elektronik eingesetzt, viel mehr Keyboards waren dabei. Die Bandbesetzung blieb aber gleich. Also es blieb bei Peter Hook am Bass, Stephen Morris am Schlagzeug und Gillian Gilbert an den Keyboards. Und heutzutage ist, glaube ich, jemand anders an den Keyboards. Genau, weil Gillian Gilbert hat die Band irgendwann 2004 oder so verlassen, aufgrund einer Krankheit ihrer Tochter. Jetzt, seit 2011, ist sie wohl wieder dabei. Genau. Die ersten Veröffentlichungen von New Order waren stark von Joy Division geprägt und verbunden. Zwei der Kompositionen stammten auch noch von Ian Curtis, wurden auch noch gespielt eine ganze lange Zeit. Und dann später verband...
Haben die nahtlos weitergemacht?
Ja. Mhm. Und später verband eben New Order die Wurzeln des New Wave mit der Anfang der 80er immer relevanter werdenden elektronischen Dance-Music. Und das war halt eine Sache, die hat damals noch niemand so in der Form gemacht. Da war New Order wirklich stilprägend auch. Und die haben sich da, hatten da keine Berührungsängste, das miteinander zu verkoppeln, was aber auch geil ist. Und das ist mir auch aufgefallen, als ich diese Substance-LP mir angehört habe, weil es war sehr viel, eben, was ich so aus dem Bereich von Acid House oder so kannte. Und dann geht es eben, ja, wenn man weiter gräbt, findet man auch heraus, warum das so war, komme ich gleich noch zu. Wie gesagt, größter Erfolg war Blue Monday 83, ist bei dem Label Factory Records erschienen und war so der größte finanzielle Erfolg. Allerdings blieb der ein Stück weit aus, weil das Cover in Form einer Floppy Disk gestaltet war und sehr, sehr aufwendig war und auch sehr teuer. Somit sind die ganzen, die Kohle, die reinging, ging eigentlich direkt in das Cover wieder, ist gleich wieder aus dem Fenster rausgeflogen. Und später erst, also Jahre später, wurden durch mehrere Neuauflagen dann erst schwarze Zahlen geschrieben. 86 wurde dann bei dem Album Brotherhood die beiden musikalischen Ansätze Rock und Dance auf zwei Albenseiten aufgetrennt. Da war also die eine Seite eher rockig, die andere Seite eher elektronisch, was auch eine coole Idee war. Und darauf zu finden war zum Beispiel die Single Bizarre Love Triangle. Auch ein wahnsinns geiles Stück, werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Dann erschien 87 die Single True Faith. Die war auch nochmal ein richtiger Gassenhauer. Auch super geiler Song. War Platz 4 in den britischen Charts und 8 in den deutschen Single Charts. Ja, und zeitgleich damit erschien dann diese Substance, die Compilation der bis dahin veröffentlichten Maxis. Mhm. Und die war deshalb besonders interessant, da keine der ersten New Order Singles auch auf einem Album erschienen waren. Die waren also alle losgelöst davon erschienen. Ja, und Anfang 89 erschien das Studioalbum Technique, was teilweise auf Ibiza aufgenommen wurde und den dortigen Dance Club Ästhetik und Acid House inspiriert war. Ja. Und jetzt kommt nämlich der interessante Teil. Die in den 80er Jahren begleitete die Band den legendären Club FEC 51 Hacienda in Manchester, der zu einem Zentrum der entstehenden Rave und später auch elektronischen Musik wurde. Und gestalteten so den Madchester mit. Sagt dir der Begriff was?
Ja, klar. Da komme ich gleich, mit den Stone Roses.
Da komme ich gleich auch noch mal kurz drauf. Ja, und auf innovative Weise integrieren die dabei Stile wie Postpunk und House und werden deshalb dann manchmal auch als Alternative Dance Band bezeichnet. Ein Markenzeichen dabei ist natürlich der eigenwillige Bass von Peter Hook, der also mit seinem Bass immer auch Melodien spielt, was sonst wirklich damals niemand so gemacht hat, was also so der Signature-Sound eigentlich von New Order auch ist. Genau, eine weitere Besonderheit ist, dass bei vielen Liedern der Titel im Text nicht vorkommt. Das ist übrigens eine Sache, die ich für mich persönlich übernommen habe. Wenn ich Songs schreibe, oft, dann haben die meistens einen ganz anderen Titel. Also der Titel ist nicht unbedingt Textbestandteil. Ja, und eine große Bedeutung kommt auch der Schallplattencover-Gestaltung zu. Die wird meistens von Peter Saville in irgendeiner Art minimalistischer Art gestaltet. Auch über den kann man auch ein bisschen recherchieren. Er hat sehr, sehr tolle grafische Sachen entworfen. Sehr, sehr spannend. Ja, jetzt möchte ich noch mal ganz kurz zu Manchester kommen, weil ich das gerade schon angerissen hatte. Und du hast es eben mit den Stone Roses auch schon, genau. Das ist eine musikalische Bewegung, die eben in der britischen Musik in den späten 80ern und frühen 90er Jahren vorherrschend war. Und das war eine Mischung eben aus Independent, Psychedelic und elektronischer Tanzmusik. Und in vielen Fällen entstand sie aus einer damals neuen Kooperation zwischen Gitarrenbands und Dance-Music-Produzenten, die sowohl Elemente des klassischen Indie-Rocks als auch angesagter Dance-Tunes eben beinhalteten. Ja, und das geografische Zentrum dieser Musik lag tatsächlich eben in Manchester und eben in diesem Club The Hacienda. Und die bekannten Bands aus der Zeit sind, wie du schon eben vorweggenommen hast, die Stone Roses, die Happy Mondays, Inspiral Carpets, Primal Scream, Charlatans, The Farm, James, New Order und 808 State oder A Guy Called Gerald. Das waren dann eher elektronische Acts, die auch bis heute teilweise
noch aktiv sind. Ich wusste nicht, dass James schon da angefangen haben. Ich dachte, ich habe die eher,
Wusste ich auch nicht, aber ist tatsächlich. Ja, waren schon dabei. Ja, Mitte der 90er ebbte die Welle dann so ein bisschen ab. Und auch das Label Factory Records, was dann pleite ging, war sicherlich auch ein Mitgrund dafür. Gibt es übrigens auch eine sehr tolle Doku, also es ist eigentlich ein Doku-Drama, weil es ist nachgedreht, also es ist keine klassische Doku, die das...
Also eher ein Film
auf
also auf Tatsachen beruht.
Genau, der heißt 24-Hour Party People, schon mal gehört?
Nein, gar nicht.
Ah, sehr empfehlenswert. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Ja. Ich schicke dir den Link auf schon mal vorab, weil es ist ganz großartig. Da erkennt man auch, wie eingewoben New Order eben in diese Hacienda und auch in Factory Records eigentlich waren, dass das eigentlich ein riesen Kollektiv...
Also es geht um die Manchester-Szene oder
so? Genau, es geht um den Club, es geht auch um Acid House, was später da entstand in der Hacienda und so. Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool, auch mit den Happy Mondays, die also so völlig degeneriert da immer durchtrotten und der Sänger, der eigentlich gar nicht klar kam, aber irgendwie da halt immer so die Rampensau quasi des Ganzen war. Ja, die Musik wurde dann in Europa auch unter dem Begriff Manchester Rave oder kurz halt Rave bekannt. Und um das eben international besser vermarkten zu können, benutzten einige Plattenlabel einen Trick. Zur gleichen Zeit gab es meist illegale Techno-House-Partys und die wurden in der Szene als Rave bezeichnet. Ja. Und die findigen PR-Strategen behaupteten in ihren Pressetexten, dass auf diesen Raves der Manchester-Sound gespielt würde und dass die Künstler dort live spielen würden. Europaweit wurde, Europaweit wurde dieser Hype in den Medien wiedergegeben und vielerorts geglaubt. Und in Deutschland brachte sogar das Magazin Spex eine Sonderausgabe mit dem Titel Rave Illusion raus. Erst Mitte der 90er berichtigten unter anderem 808 State und KLF in zahlreichen Interviews diesen
KLF
Irrtum.
KLF gab es ja auch.
KLF war
The
auch
Farm
so,
ja auch.
Genau,
so,
The Farm, ja. Genau. Ja, und auch Acid House und diese ganzen Clubströmungen sind halt alle dort in der Hacienda mehr oder weniger entstanden. Ja, das dazu. Jetzt kommen wir natürlich nicht drum rum, wir müssen was von New Order spielen.
Ja, gerne.
Aber da ich mich da sehr schwer tue mit der Entscheidung, kommst du als Glücksfee.
Ich darf nicht lösen, sondern losen.
Du darfst losen.
Ja.
So. Natascha, dann zieh dir doch mal ein.
Ja, mach ich.
Da-da-da. Spannung steigt.
Was ist das denn?
Ich glaube, das soll eine 1 sein.
Warum ist die spiegelverkehrt?
Aber es ist eine 1. Also ich weiß nicht, warum.
Eine spiegelverkehrte 1, Leute. Das war jetzt gerade ein Galatama-Trick, muss ich sagen.
Vielleicht, vielleicht ist die aus...
Nee, man kann es drehen und wenden, wortwörtlich.
So könnte sie eine 1 sein.
Ja, das stimmt. Vielleicht scannen wir es und packen es in Anhang oder so, in die Linkliste.
Also du musst zustimmen, es ist definitiv keine 2 oder eine 3.
Das stimmt.
Ne?
Ja.
Genau.
Wir hören jetzt die 1.
Wir hören jetzt die 1 und lassen uns mal überraschen, welcher Song das ist.
Ja.
Viel Spaß damit. Ja, so ein Stück, was einfach mich komplett an meine aufkeimende Pubertät erinnert.
Sehr schön.
Ja.
Ja.
Also gut gewählt, gut gezogen.
Habe ich gut gezogen? Mhm. Super.
Die anderen beiden wären auch gut gewählt.
Spiegelverkehrte Eins.
Genau.
Ja, ja, wir haben gerade schon auf die Uhr geschaut. So ein bisschen Zeit haben wir noch.
Ja.
Und diese verbliebene Zeit möchte ich gerne mit einem Thema verbringen, das am Rande von Popkultur schwappt,
ja,
möchte ich beinahe sagen. Eigentlich hat es nichts mit Popkultur zu tun grundsätzlich, aber weil es alles so unglücklich und so komisch verlaufen ist, hat es eben doch auch mit unserem Grundthema zu tun.
Ja.
Ich möchte nämlich über etwas sprechen, das sich im Sommer 1988 begeben hat.
Schon eine Ahnung, glaube ich.
Ja, und es hat allein schon der Titel, wenn man sagt, worum es geht, merkt man, okay, das ist eine Bezeichnung, die eigentlich unüblich ist für das, was passiert ist, nämlich das Geiseldrama von Gladbeck.
Ja.
Wir können direkt beim Titel anfangen, also Geiseldrama.
Ja.
Geiseldrama.
Ja.
Bis heute hält sich dieser Begriff.
Ja.
Und wenn man von den Tätern spricht, dann sind es nicht Täter, sondern Geiselgangster.
Hm.
Gangster? Wer benutzt denn diesen Begriff Gangster noch?
Gangster.
Ich meine, der war 88 schon
im Zusammenhang mit Al Capone
altmodisch. Ja.
Ja.
Aber es sind die Geiselgangster bis heute. Also vor ein paar Jahren ging es auch nochmal stark um das Thema, weil das Ganze nämlich nochmal verfilmt wurde, nämlich vor einem Jahr, 2018.
Super geile Verfilmung auch.
Absolut gute Verfilmung, die ich jetzt auch jedem ans Herz legen möchte, der es vielleicht nicht geguckt hat.
Ist das auf YouTube?
Das weiß ich nicht.
Müsste man eigentlich auch
vielleicht finden. Vielleicht ist es auch noch mit Glück in irgendeiner Mediathek zu finden.
Das wäre natürlich geil.
Ne? Ich weiß gar nicht, ob es in der ARD lief oder im ZDF. Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Auf jeden Fall.
Jedenfalls in den Öffentlich-Rechtlichen.
Ich meine ZDF, aber ich kann mich auch täuschen.
Wir werden es nochmal suchen und wenn wir es finden, werden wir es verlinken.
Ja.
Ansonsten muss man andere Kanäle bemühen.
Richtig. auch gerne illegal.
Das soll euch überlassen, das sind wir jetzt nicht so, das sehen wir nicht so eng.
Nehmen wir nicht den erhobenen Zeigefinger.
Nein, das machen wir nicht. Ja, wie gesagt, der Begriff Geiselgangster ist auch noch vor einem Jahr benutzt worden für die beiden Täter. Das hat sich irgendwie gehalten. Und dieses Verbrechen, das er begangen wurde, ich meine, es gibt in der Geschichte der Menschheit zig Entführungsfälle, die allesamt krass waren oder viele davon. Und trotzdem hat es dieses geschafft, bis heute so krass präsent zu sein, finde ich. Genau, diese Verfilmung, ich denke, dass die meisten es geguckt haben, die das auch nochmal irgendwie erlebt haben, 88. Vielleicht haben es Jüngere dann nicht mehr so auf dem Schirm gehabt und dann so ein bisschen an sich vorbeilaufen lassen, diese Neuverfilmung. Deswegen, ja, es sei wirklich mal jedem ans Herz gelegt.
Ja, auf jeden Fall.
Die einzige Kritik, die es dann eben gab zu der Verfilmung, kam tatsächlich von den Verbliebenen der Opfer sozusagen, Hinterbliebenen, sagt man, ne? Genau, nicht den Hinterbliebenen der Opfer. Das hatten wir auch schon mehrfach in unserer Podcast-Reihe, wenn es um so Verfilmungen von tatsächlichen Begebenheiten ging, dass dann die Hinterbliebenen häufiger
was mutiert haben.
Ja, zu Recht muss man ja auch sagen,
klar,
aber das hat
Fall.
Jetzt nichts mit uns zu tun,
nee,
würde ich sagen. Also die Öffentlichkeit hat immer ein Interesse an solchen Geschichten, immer schon. Aber nichtsdestotrotz ist diese Verfilmung wirklich gut gemacht und hält sich krass detailliert an die Tatsachen.
Absolut.
Das ist wirklich gruselig erstaunlich. Also,
das muss man dem auch zugute halten. Das
total, halt, absolut. So, was war passiert? Ich bin mir sicher, wie alt warst du, 88? Da warst du 15?
Gut im Kopf rechnen, ja.
Ja. Ja. Das heißt, auch das wird dich mitgenommen haben,
auf jeden
denke
Fall.
Ich. Ne? Also man hat
allein
das
die Bilder im Fernsehen waren einfach so surreal, weil man hat das gesehen und man dachte,
war live dabei.
Ja. Man hat erst, also als Kind, oder was heißt als Kind, als eben aufkeimender, pubertierender, war das so unwirklich und gleichzeitig aber so präsent, dass man es gar nicht geschnallt hat. Wie kann das sein, dass das jetzt, also dass die jetzt da sprechen?
Ja.
Warum werden die nicht festgenommen?
Genau.
Warum ist da nicht die Polizei und marschiert da rein?
Ja.
Genau.
Für alle, die dies nicht wissen, das Ganze fing an am 16. August 1988. Es war ein Dienstag, es war morgens und zwei Typen namens Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski. Auch diese Namen wird man nicht so schnell vergessen, wenn man sie einmal gehört hat.
Man hat auch sofort die Fressen vor Augen.
Absolut, man hat sie vor Augen. Die beiden waren damals Anfang 30.
Ja.
Und die hatten sich entschlossen, eine Bank zu überfallen.
Ja.
Das haben sie dann auch gemacht und haben dann direkt zwei Geiseln genommen, zwei Angestellte dieser Bank, und forderten einen Fluchtwagen und Lösegeld. Was ja erstmal nicht so furchtbar ungewöhnlich ist.
Nö.
Aber es fing schon direkt damit an, dass der erste Kontakt nach außen nicht mit der Polizei stattfand, sondern mit der Presse.
Mhm.
Und das war im Prinzip schon so der Anfang dessen, was da noch kommen sollte. Also die Presse hat, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, eine schreckliche, schreckliche Rolle in dieser ganzen Geschichte gespielt.
Ja.
Also es ging schon mal so los, nur der erste Kontakt zur Presse.
Ja.
So, es zog sich dann bis in den Abend hinein. Es wurden dann Fluchtautos zur Verfügung gestellt und auch Kohle zur Verfügung gestellt. Und die zwei verließen das Bankgebäude mit diesen zwei Geiseln und holten unterwegs noch die Freundin von Rösner ab und allesamt machten sich auf den Weg, tja, wohin eigentlich? Es begann eine Irrfahrt, muss man sagen, durch die Republik.
Ja.
Die erste Fahrt ging Richtung Bremen und zwar über Hagen. In Hagen, und das finde ich, zeigt diese Verfilmung mal ganz deutlich, wo die überall Halt gemacht haben und völlig unbehelligt da ihren Kram abziehen konnten. Die haben erstmal in Hagen Päuschen gemacht für eine Kaffeepause. Das muss man sich mal vorstellen. Da steigen die aus, trinken Kaffee, ruhen sich kurz aus. Man muss dazu sagen, dass sie zwischendurch auch schon mal in der Apotheke halten macht, um Aufputschmittel klar zu machen. Also die Typen waren dicht bis zum Anschlag und nur so konnten sie das wahrscheinlich bis zum Ende irgendwie durchziehen.
Getrunken wurde zwischendurch auch immer, ne?
Genau, die haben erstmal alles so konsumiert, was es zu konsumieren gab, um irgendwie drauf zu bleiben. Naja, jedenfalls in Hagen machten sie dann Halt, fuhren dann aber irgendwann weiter und kamen dann in Bremen an, in einem Stadtteil. Auch dort stiegen sie erstmal aus. Rösner und seine Freundin spazierten erstmal ein bisschen durch diesen Stadtteil, machten einen kleinen Schaufensterbummel. Die Polizei folgte ihnen tatsächlich. Die hatten nämlich diesen Wagen mit, nennt sich das, mit so einem Spähsender oder wie nennt sich das?
Ja.
Hatten halt so Peilsender, genau, hatten das irgendwie am Auto montiert.
Ja.
Somit war die Polizei permanent eigentlich auf den Fersen, aber was den Zugriff betraf, hat man sich irgendwie nicht getraut.
Nee.
Also man hat immer gedacht, jetzt oder nicht oder keine Ahnung. Das sind so Sachen, die hat man 88 nicht so im Detail mitbekommen.
Nee.
Erst wirklich durch diese Verfilmung. Ja. Wie krass.
Was hinter den Kulissen
war. Genau, was für ein Chaos. Mhm. Es war wirklich unglaublich. Also die Geiseln befinden sich im Auto mit Degowski und Rösner und seine Freundin latschen durch die Innenstadt da. Ne? Irgendwann fuhren sie dann mehr nach Bremen rein und da stand dann an einem Ort ein Nahverkehrsbus mit insgesamt 32 Personen drin und der wurde dann gekapert.
Ja.
In Bremen selbst hatte sich dann auch schon die Presse versammelt. Alle bekamen Wind davon, die Geiselgangster sind in der Stadt und da fahren wir mal hin. Und da fing es dann auch schon an. Also es wurden Reporter in den Bus, der ja eigentlich mit Waffengewalt da festgehalten wurde, reingelassen.
Ja.
Polizei war völlig machtlos, ne? Die hatten da nichts zu sagen, aber die Reporter gingen rein, machten Fotos.
Ja.
Es sind dort auch Fotos, immer noch, also es sind halt bekannte Fotos, letztlich diese Schwarz-Weiß-Bilder, die von diesen, vom Innenleben des Busses sozusagen existieren.
Interviews wurden geführt.
Es wurden Interviews geführt, du sagst es, also Rösner gibt da sein erstes großes Interview. Er sieht dann, dass er seine Kindheit im Heim verbracht hat und dass er irgendwie gerade frisch aus der Haft entlassen worden war und so weiter. Und am gleichen Abend, also wenige Stunden später, wurde dieses Interview dann auch direkt im Fernsehen gezeigt und es wurden insgesamt nochmal weitere Geldforderungen auch gestellt. Also diese Geiselnahme ging halt weiter, unbehelligt. Ne? Wie gesagt, die Reporter hatten da ihre ersten Bilder. Und es ging dann mit diesem gekaperten Bus weiter. Man machte dann an einer Raststätte Halt und dort kam es dann zum ersten Todesopfer. Und das war der Punkt, der mich völlig erschüttert hat.
So,
ich war irgendwie, wie alt war ich? 88 war ich, 11.
Ja.
Und im Bus befand sich unter anderem ein Geschwisterpaar. Ein 15-jähriger Junge und seine jüngere Schwester.
Ja.
Und an dieser Gaststätte war es so, dass die Freundin auf ihrem Toilettengang kurz festgehalten wurde von der Polizei.
Ja.
Und darauf sind die Gangster ausgetickt und haben den 15-jährigen Emanuele De Giorgi erschossen.
Ja.
Auch davon gibt es Bilder. Also alles ist wirklich dokumentiert.
Ja.
Das ist Gänsehaut, muss man sagen, weil es wirklich ganz schrecklich ist, finde ich. Also da stirbt ein 15-Jähriger.
Ja.
Und das hat mich auch so mitgenommen, weil es letztlich einer war, man war im gleichen Alter mehr oder weniger. Ne? Also du sowieso.
Ja.
Ich war vielleicht so alt wie die Schwester oder so. Es war alles so nah plötzlich irgendwie.
Genau.
Ne? Also es hätten auch Freunde von einem sein können, im Grunde genommen.
Die sind ja auch nah hier ran vorbeigefahren. Ne? Haben die nicht sogar hier irgendwo in der Ecke auch gehalten, irgendwo bei Osnabrück?
Das weiß ich nicht. Es kann gut sein.
An irgendeiner Raststätte irgendwo in der Nähe hier.
Naja, es kam dann im Zuge dieser Verfolgung durch die Polizei auch noch ein Polizist ums Leben, durch einen Verkehrsunfall, der da irgendwie stattgefunden hat, parallel dazu.
Mhm.
Naja, an der niederländischen Grenze wurden dann alle Geiseln freigelassen, bis auf zwei junge Frauen, die sich im Bus noch befanden. Mhm. Es wurde in einen BMW umgestiegen, also der Bus wurde dort stehen gelassen. Die Geiselgangster und die Freundin plus zwei weibliche Geiseln wurden mitgenommen und es ging weiter. Die beiden Geiseln waren Silke Bischoff und Ines Feutle. Ja. Eine der beiden, nämlich Silke Bischoff, sollte den Tag dann nicht mehr überleben. Ja. Ne? Und man fuhr dann mit diesem BMW nach Köln. Und in Köln war dann wirklich das, was man nicht mehr fassen konnte. Mhm. Also Reporter hatten sich wieder um das Auto geschart. Ja. Es wurden wirklich Pressekonferenzen der Geiselnehmer abgehalten. Presse von Boulevardblättern bis hin zu tatsächlich Tagesschau-Reportern drängelten sich ums Auto um das beste Interview. Mhm. Es gab dann so Sachen wie, das ist alles auf Band sozusagen, es wird ja alles gefilmt. Originalzitate wie sowas wie, halt doch mal dem Mädchen die Pistole an den Kopf, ich habe das Bild noch nicht.
Mhm. Ja. Krank, einfach.
Kann man nichts mehr zu sagen. Nee, da fragt man sich, wer ist schlimmer, die Geiselnehmer oder die Reporter, die dort vor Ort waren. Ja. Die Reporter brachten den Geiselgangstern Kaffee ans Auto. Sie warnten sogar von einem Zugriff eines Zivilpolizisten. Ja. Die Polizei hatte nämlich gedacht, okay, vielleicht können wir durch Zivilpolizei die Reporter irgendwie austauschen, also dass dann zum Schluss nur noch Bullen sozusagen ums Auto herum sind. Das wurde verhindert durch Reporter.
Ja.
Die Geiselnehmer gewarnt haben. Ja. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das
ist echt unglaublich. Ja.
Und wir reden ja hier von Leuten, die Geiseln genommen haben, einzig, weil es hier um Kohle ging. Ja. Und es waren Brutalo-Gangster irgendwie. Es waren jetzt nicht irgendwelche Freiheitskämpfer, die da irgendwie... Nein. Es hatte keinerlei... Es war nicht zu fassen im Grunde genommen.
Ja.
Naja, es gab dann einen Reporter vom Kölner Express, Udo Röbel, der später auch Chefredakteur der Bild-Zeitung werden sollte, wie sich das gehört für so einen Typen. Der stieg dann ins Auto tatsächlich und bot sich an, diesen Wagen, der eben umzingelt war von Presse und letztlich auch Polizei im weitesten Sinne, um diesen Wagen aus Köln rauszulotsen.
Mhm.
Ja? Und hat dann dort erstmal im Auto nochmal Silke Bischoff gefragt, wie es ihr denn so ginge mit der Pistole am Kopf und so. Naja, jedenfalls dieser Reporter, Udo Röbel, verlässt dann auf der A3 das Auto und die Fahrt ging dann eben weiter. Mhm. Letztlich endet das Ganze auf der Autobahn. Die Polizei fasst sich ein Herz und macht einen Zugriff.
Ja.
Dabei kommt Silke Bischoff ums Leben. Also die offizielle Lesart ist die, dass es durch eine Waffe der Geiselgangster geschehen ist. So genau weiß man es nicht, weil da wirklich Patronen flogen wie in einem schlechten Western.
Genau. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er wahrscheinlich sogar von einem Polizisten getroffen wurde.
Möglicherweise. Wie gesagt, also die offizielle Lesart ist eben die, dass es durch eine Geiselwaffe oder Geiselgangsterwaffe geschehen ist, aber man weiß es so genau bis heute nicht.
Mhm.
Naja, aber das Ganze hat eben dazu geführt, dass es einen Wendepunkt in der Berichterstattung zu solchen Katastrophen und Polizeieinsätzen gekommen ist. Der Presserat hat kurz danach neue Regeln formuliert. Unter anderem dürfen seitdem Journalisten zwar berichten, aber nicht mehr ins Geschehen eingreifen oder polizeiliches Handeln behindern. Und daran wird sich in der Regel auch gehalten. Mir ist bei der Vorbereitung noch mal ein anderer Fall untergekommen, nämlich ein Jahr vorher, die Sache Uwe Barschel, der CDU-Politiker.
Ja.
Da hat es ja so ein paar Geschichten gegeben, CDU, SPD, politische Scharmützel sozusagen, die dann dazu geführt haben, letztlich, dass Uwe Barschel 1987 tot in der Badewanne im Hotel Beau Rivage in Genf aufgefunden wurde. Die Rede ist von Selbstmord, Suizid, aber so genau weiß man auch das bis heute nicht. Was ich daran noch mal krass fand jetzt im Rückblick war, dass es ein Foto des toten Uwe Barschel in der Badewanne gibt.
Ja.
Ohne, dass irgendwer was dagegen gesagt hätte.
Mhm.
Nicht wirklich.
Mhm. Ja, stimmt. Ja.
Was ist mit Ethik? Was ist mit, weißt du, also...
Ja, alles Sachen, die danach erst diskutiert wurden eigentlich, ne? So richtig, oder?
Mir ist aber auch bis heute kein Fall bekannt, wo das so krass irgendwie gelaufen wäre.
Nee,
also
jetzt auch nicht.
Selbst in Zeiten des Internets von allen möglichen Plattformen, die eigentlich sofort draufhauen würden, was so Film und sowas betrifft, dass jetzt wirklich Tote so krass fotografiert werden und gezeigt werden, dass da eine Show gemacht wird aus Verbrechen und schrecklichen Unglücken. In der Form irgendwie nicht mehr so, oder?
Wüsste ich auch nicht.
Zum Glück nicht, ne?
Ja.
Also was es nochmal so im Ansatz gibt, ist eben die Sache, dass wenn es auf Autobahnen beispielsweise zu Verkehrsunfällen kommt, dass dann eben mit dem Handy draufgehalten wird, ne? Das geht so ein bisschen in so eine Richtung.
Stimmt, oder auch diese IS-Geschichten da teilweise, ne?
Stimmt, genau, absolut, genau. Wobei das natürlich dann Gruppierungen sind, von denen erwartet man es nicht anders.
Natürlich, ja.
Aber ich dachte mir, das müssen wir eigentlich mal besprochen haben, einfach weil da die Öffentlichkeit so krass dran war irgendwie quasi. Das war Reality-TV im Grunde genommen, bevor es das in der Form gegeben hat. Ne? Genau. Ja, oder auch beispielsweise, dass sich da eine Band gegründet hat, die sich Silke Bischoff benannt hat. Ja. Die selbst haben das ja irgendwie damit begründet, sie wollten das Opfer quasi ehren oder nicht in Vergessenheit geraten lassen, aber eigentlich ist es ein Unding, das macht man nicht. Also das macht man einfach nicht. Rammstein ist ein ähnliches Beispiel. Sucht euch mal einen anderen Namen, verdammt nochmal. Also Silke Bischoff heißt wohl auch nicht mehr Silke Bischoff, die Band. Nee, habe ich schon mal in der Recherche gesehen. Ja. Naja, ja, das war nochmal mein Input zu einem etwas ernsteren Thema.
Ja.
Ich würde gerne mal einen... Möchtest du noch was dazu sagen?
Nee.
Okay, ich dachte, du schautest gerade so...
Nee, alles gut.
Ist alles dazu gesagt worden?
Alles gesagt, ja.
Ich würde das Ganze ja mit einem Stück abschließen.
Ja.
Das passt jetzt inhaltlich nicht. Ich dachte mir nur, was richtig Fröhliches kann ich jetzt nicht spielen. Ja. Ich spiele aber einen Klassiker von 1982, der aber gar nicht so sehr als Klassiker bekannt ist im normalen, sag mal, Mainstream-Musikgedächtnis. Ist ein Stück, das in den 90ern auch noch viel in Clubs gespielt wurde, das du auch sehr gut kennst. Die Rede ist vom Stück Nowhere Girl von B-Movie.
Oh, geil. Sehr schön. Schön.
Ja?
Passt.
Finde ich, passt irgendwie auch. Das hören wir uns jetzt an und verabschieden uns dann danach, würde ich sagen, oder?
Ja, ich würde danach noch eine vergessene Perle hinterher hauen.
Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall.
Genau. Okay, jetzt aber erstmal
Nowhere Girl.
Nirgendwo Mädchen.
Von B-Movie.
Von B-Movie, genau. raus an euch, Henning und Steffen. Ihr wisst, wen wir meinen. Genau, ja, wir sind am Ende des ersten Teils. Ich möchte natürlich noch am Ende ein Stück spielen, noch was so ein bisschen auch wieder in Vergessenheit geraten ist. Auch so eine heimliche Perle. Wir bleiben im selben Tempo. Mhm. Wir bleiben auch fast in einer ähnlichen Soundästhetik, auch wenn das Ganze nicht im Bereich Wave unbedingt angesiedelt ist. Es ist wahrscheinlich irgendwie Pop. Es ist auch ein Stück, was du mit Sicherheit kennst, gehe ich mal von aus. Und zwar rede ich von einem Musiker namens Joe Jackson. Mhm. Der hatte in den 80ern einen Hit. Und dieser Hit hieß Stepping Out. Und mit dem würde ich gerne diese Episode...
Weißt du was? In der Vorbereitung ist mir Joe Jackson untergekommen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich habe mich gefragt, aha, der Vater von Michael hat... Kann doch nicht sein.
Nee, mit dem hatte der nichts zu tun. Ne? War ein Weißbrot, oder ist ein Weißbrot, der lebt ja noch. Ich weiß gar nicht, ob er noch was macht, aber er war auch als Produzent an vielen Stellen aktiv.
Ist er mir in dem Zusammenhang irgendwo untergekommen.
Ja, mhm. Auch als Musiker, ich weiß jetzt gerade nicht, in welcher, auch in ein oder zwei recht berühmten Bands gespielt. Diesen Song wirst du kennen, ich gehe davon aus. Ihr werdet ihn auch kennen und ich würde sagen, wir verabschieden uns erstmal für den ersten Teil und sehen uns dann nächste Woche in Old Freshness.
Gleiche Welle, gleiche Stelle
wieder. Und wir steppen jetzt etwas aus mit Herrn Jackson.
Tschüss.
Tschüss.